Materials World, der Podcast des ZFM.
Mein Name ist Lisanna Wagner und mich interessiert die Aktualität meines Themas, das heißt, Chemie zu machen, die wirklich weiterhilft.
Ich heiße Birgit Schäppert, mein Herz schlägt Wasserstoff und ich versuche seit 20 Jahren, die Sonne zu speichern.
Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Heute geht es wieder um Materialforschung und Energieerzeugung. Was kann also die Materialforschung beitragen, um Energie zu erzeugen, umzuwandeln und zu speichern? Zum Beispiel in Form von Wasserstoff. Dazu gibt es Forschung am ZFM. Wir sprechen mit Lysander Wagner, Doktorand am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Hallo.
Hallo.
Und heute als Gast von der Hochschule Rhein-Main, Professorin Birgit Schäppert. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Und ich bin Martin Schäfer und führe durch den Podcast. Doch zum Start hat Lysander Wagner ein Geräusch für einen Prozess mitgebracht, den man auch schon im Chemiekurs der Schule gesehen hat und der jüngst sogar in der Tagesschau erklärt wurde und der ganz zentral ist für die Erzeugung des Energieträgers Wasserstoff. Gern nochmal. Lysander Wagner, was hören wir da?
Also was wir jetzt da hören ist, sagen wir jetzt ein bisschen stilisiert, weil eigentlich war das jetzt nur ein Strohhalm mit Wasser. Und in meiner Forschung ist es jetzt auch nicht so ausgeprägter Effekt, aber was das jetzt darstellen soll, ist im Grunde die Gasbildung, weil wir beschäftigen uns ja heute mit der Wasserspaltung, das heißt der Elektrolyse. Und da haben wir, wie wir es tatsächlich in der letzten Zeit sehr häufig in den Tagesthemen gehört haben, Wasser, also H2O, was wir aufspalten in Wasserstoff auf der einen Seite und Sauerstoff auf der anderen Seite. Und das soll eben genau diese Gasbildungsreaktion darstellen.
Mhm. Genau, Sie beschäftigen sich damit grundsätzlich und im Kleinen, im Forschungsmaßstab. Und Sie, Frau Professorin Birgit Schäppert, Sie beschäftigen sich auch mit Großanlagen der Wasserstofferzeugung. Blubbert das da genauso?
Vermutlich im Inneren der Anlage schon, aber das hört man außen nicht. Die Anlagen sind immerhin in der Größenordnung von 6 Megawatt und da hört man natürlich außen nichts mehr blubbern. Wobei wir haben natürlich auch Gasauslässe, wo man dann mal nachgucken kann, kommt dann auch Gas, aber blubbern hört man nichts mehr.
Mhm. Grundsätzlich, Lysander Wagner, wie funktioniert Elektrolyse und was sind Ihre Forschungsfragen dabei?
Also grundsätzlich erstmal zum Prinzip, man hat eben zwei Elektroden, die man in ein Medium steckt. Also ist natürlich ein wässriges Medium, weil wir Wasser spalten wollen. Das kann man jetzt einerseits entweder alkalisch machen oder sauer, weil das wissen wir ja, denke ich, noch aus der Schule oder im Studium relativ gut. Redoxgleichung kann man in beide Richtungen ausgleichen. Und da wird dann eben einerseits an der Kathode, wie eben schon angerissen, Wasserstoff gebildet, sogenannte Wasserstoffbildungsreaktion, und an der Anode eben die Oxidation, das heißt die Sauerstoffbildungsreaktion. Und ich beschäftige mich da im Konkreten mit der sauren Elektrolyse und da noch konkreter mit der Sauerstoffseite, das heißt mit Sauerstoffbildungsreaktion, weil dafür braucht man relativ teure Materialien, das beispielsweise, oder was man halt häufig verwendet, ist Iridiumdioxid, weil nicht viele Materialien, die diese harschen Bedingungen von pH-Wert von 2 und Spannung von 1,7 bis 2 Volt wirklich gut aushalten. Und dieses Iridiumdioxid ist halt leider relativ selten und entsprechend teuer. Und da beschäftige ich mich einerseits damit, wie kann man das maximal stabil, das heißt auch wirklich für eine Langzeitanwendung gut verwenden, und andererseits, wie man das auch ein bisschen reduzieren kann. Und da ist jetzt bald halt, wie jetzt vielleicht aufmerksame Zuschauer oder Hörer des Podcasts kennen, da ich aus der Arbeitsgruppe von Professor Marsley komme, arbeite ich auch an porösen Materialien. Und da schauen wir uns jetzt im Konkreten an, wie jetzt die Porosität mit der Stabilität des Materials einhergeht.
Frau Schäppert, Sie forschen an Großanlagen der Elektrolyse im Megawatt-Maßstab. Was kann die Grundlagenforschung und Materialforschung hier beitragen?
Ja, wir brauchen dringend ein anderes Material als Iridiumdioxid, weil die Vorräte an Iridium sind weltweit sehr beschränkt. Das ist ein Material, ein Stoff, der nicht so häufig vorkommt. Und jedem ist klar, wenn der Ausbau, so wie wir ihn geplant haben, für die Zukunft, dass wir nur noch Wasserstoff als Energieträger haben, würden das Iridium, was heute gefördert wird, sind rund 15 Tonnen im Jahr, würde nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen ein anderes Material oder etwas, was viel weniger Iridium dann braucht als heute in den Reaktionen. Also das ist ein ganz dringendes Problem, und je früher der Herr Wagner das löst, umso besser für die gesamte Industrie.
Okay. Jetzt forschen Sie ja in und mit Wasserstoffproduktionsanlagen schon seit vielen Jahren. Wo und für welche Zwecke gibt es denn schon Anlagen in Deutschland?
Jetzt werden viele ganz enttäuscht sein, dass das keine Rocket Science ist, was wir hier machen, sondern seit über 100 Jahren wird Wasserstoff erzeugt und auch genutzt. Wasserstoff ist eine Basischemikalien in ganz vielen Prozessen, ob sind es Düngemittel, ist es Reformierung von Erdölen und so weiter. Was ganz interessant ist, der Wasserstoff als solches, der wird letztendlich alkalisch erzeugt, das haben wir schon gehört, oder sauer erzeugt. Und da gibt es die verschiedenen Wege. Wenn man sehr viel Wasserstoff braucht, dann macht man das kontinuierlich. Oder wie wir jetzt in Mainz das angefangen haben, da ist der Elektrolyseur sozusagen eine Hilfsanlage, um das Netz zu entlasten. Immer wenn wir Überschussstrom haben, produzieren wir Wasserstoff, der wird dann mit einer Veredelung zuführen. Aber was jetzt geplant ist und was in Rotterdam, in Hamburg und an anderen vielen Stellen in Europa gerade passiert, ist, dass 100 Megawatt Elektrolyseure, also richtig großtechnische Elektrolyseure gebaut werden, die dann auch dauerlaufen, also vermutlich alkalische Elektrolyseure, deswegen brauchen wir auch ganz dringend, dass Iridium sein werden, um dann in die verschiedenen Anwendungen zu gehen. Ich sagte schon die Chemie, jetzt kommt aber noch dazu Stahlveredelung, Zementindustrie, jetzt kommt noch dazu Verkehr, vor allem Schwerlastverkehr, weniger, glaube ich, PKWs, das werden die Batterien, glaube ich, übernehmen, und die Gebäude. Also wir werden das gesamte Land dekarbonisieren, und dazu brauchen wir natürlich ganz viel Wasserstoff.
Und es ist auch relativ schön, jetzt schon zu sehen, dass es langsam losgeht. Also ich hatte genau vor einer Woche im Radio gehört, dass beispielsweise Höchst jetzt auch die ersten Testprojekte mit Wasserstoffzügen schon startet. Das heißt, das sind dann Züge, die auch wirklich Strecken von 1000 Kilometern zurücklegen können. Und das ist natürlich ein großes Potenzial für Wasserstoff.
Genau, 22 Züge sind gekauft und die werden ab Ende dieses Jahres fahren. Die beiden Tankstellen sind kurz vor der Inbetriebnahme. Ich freue mich schon drauf, wenn die jetzt eingeweiht werden. Die beiden Tankstellen, es wird zwei Tankstellen geben, und die Strecke lässt sich nicht elektrifizieren, also ist das ein guter Weg, emissionsfrei zu fahren.
Das haben Sie eigentlich schon angedeutet, die Zukunft gehört dem Wasserstoff. Was macht denn Wasserstoff als Energieträger so besonders aktuell?
Was mich am Wasserstoff fasziniert, ist, dass wir eine Kreislaufwirtschaft bekommen können. Also wie in der Natur, wir fangen an, der Kreislauf schließlich, und wir sind wieder am Anfangspunkt. Und beim Wasserstoff ist es so, wir nehmen das Wasser, wie der Herr Wagner gesagt hat, zerlegen wir das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff kann man an die Luft lassen, das ist eine Möglichkeit. Ich sehe es viel lieber in der Kläranlage, in der vierten Reinigungsstufe, sodass man die ganzen Antibiotika aus dem Wasser rauskriegt. Und den Wasserstoff kann ich jetzt in verschiedenen Anwendungen zuführen. Die Wärme bitte nicht vergessen, auch die Wärme nutzen wir, sodass der Gesamtwirkungsgrad der Anlagen deutlich erhöht wird. Und dann führe ich den Wasserstoff in den einzelnen Bereichen wieder ein. Zum Beispiel im Verkehr habe ich am Ende wieder Wasser. Und damit sind wir wieder am Anfangspunkt, wo wir gestartet sind. Aus Wasser, über Wasserstoff wird wieder Wasser.
Was sind denn so die Hürden für das System Wasserstoff oder für so einen Kreislauf Wasserstoff?
Also im Moment ist ganz klar die Kosten für den grünen Strom. Da geht kein Weg vorbei. Also wir müssen unbedingt sehr schnell die Infrastruktur an Wind und PV aufbauen, sodass der Strom entsprechend grün werden kann. Es ist heute so, der Wasserstoff aus Elektrolyse ist ungefähr ein Faktor 5 bis 8 Mal, manchmal sogar 5 bis 10 Mal teurer als der Wasserstoff aus konventionellen Anlagen. Es wird meistens ja Erdgas verwendet mit einem hohen CO2-Fußabdruck. Und das heißt, wenn der grüne Strom billig wird, dann wird auch der Wasserstoff entsprechend.
Hat sich das in diesen Wochen geändert, weil Erdgas wird teurer, grüner Wasserstoff wird
günstiger? Wir hatten zum ersten Mal gehabt, dass der Erdgaspreis so hoch war, dass der Wasserstoff aus der Elektrolyse ungefähr gleich gekostet hat wie der Wasserstoff aus den fossilen Energieträgern. Aber das dürfte nur vorübergehend sein. Das ist dieser Hype am Markt jetzt, was Erdgas betrifft.
Ich glaube, wenn man sich mit Wasserstoff beschäftigt, muss man auch mal immer einen Blick zurück legen. Frau Scheppert, Sie sind schon 20 Jahre lang Professorin für Wasserstofftechnologie an der Hochschule Rhein-Main. Was waren denn in dieser Zeit die großen Meilensteine in der Energieerzeugung oder Speicherung beim Wasserstoff?
Ja, am Anfang war immer die Frage, dass wir kein Erdöl und keine fossilen sonstigen Energieträger mehr haben. Also, dass wir da rauslaufen. Und deswegen sagte man, Wasserstoff könnte eine der Alternativen sein, die funktioniert. Dann über die Jahre hat sich sehr schnell gezeigt, dass wir was fürs Klima tun müssen. Ich meine, das ist das A und O. Ich glaube, das hat inzwischen auch jeder kapiert, dass das Klima mit die einzigste Chance ist, dass wir eben diese Temperaturerhöhung von 1,5 Grad nicht überschreiten. Und da bleibt als einziger emissionsfreier Kraftstoff, also einer, der kein C hat, da bleibt Wasserstoff übrig. Und auch ehrlich gesagt, wenn Sie mal gucken, wie viel Energie wir verbrauchen und wie viel Energie andere Länder verbrauchen, einfach um auch Gerechtigkeit weltweit einzuführen, muss dieser neue Energieträger für viele verfügbar sein. Und da bleibt eigentlich nur Wasserstoff als solches übrig.
Mhm. Richtig. Wenn ich meine, wir gucken mal zurück, dann muss ich doch auch konstatieren, dass vieles schon mal da war, aber halt die Hürde nicht genommen hat. Also Brennstoffzellenautos oder Wasserstoff in einem Verbrenner quasi für Autos oder auch Wasserstoffzüge, das klingt für mich jetzt gar nicht neu. Und jetzt, was waren denn da die Hürden?
Die größte Hürden waren einfach die Kosten, weil die fossilen Treibstoffe bei weitem zu preiswert waren. Und dass man die sozialen Kosten einfach übersehen hat, nämlich dass man ganz viel CO2 emittiert hat. Das hat man eigentlich übersehen und was wir jetzt, sagen wir mal so die letzten Jahre sehen, ist, dass wir erstmal die Infrastruktur bauen müssen. Ich meine, es gab gar nicht Fabriken, die in der Lage waren, so viele Membranen herzustellen, um dann die Elektrolyseure zu bauen. Mhm. Das passiert jetzt erst. Jetzt sind Unternehmen in der Lage, im Jahr bis zu 15 Gigawatt an Elektrolyseanlagen überhaupt zu bauen und in den Markt zu bringen. Das funktionierte die ganze Zeit. Mhm. Es gab keine Serienfertigung für viele der Teile. Mhm. Und im Bereich der Brennstoffzelle, das ist ja die andere Seite von der Elektrolyse, da ist es heute immer noch so, dass ganz viele der Komponenten fehlen, um dann, und zwar der Serienkomponenten, um dann die Systeme auch so zu bauen, wie man es bräuchte. Mhm.
Früher war ja auch eine offene Frage, Wasserstoff brennt, es kann explodieren. Wir kennen die Knallgasreaktion, das war ja häufig auch so ein Angstargument. Herr Wagner, bei Ihnen im Labor, Sie hantieren mit Wasserstoff, wie sieht das da aus?
Das ist tatsächlich kein Problem, also auch bei Wasserstoffautos oder sag ich mal im Verkehr generell. Dadurch, dass Wasserstoff auch sehr flüchtig ist, weil es halt ein sehr kleines Molekül ist, entsprechend schnell entweicht es sehr schnell in die Atmosphäre. Das heißt, diese Anreicherung wirklich des explosiven Gemisches ist einfach nicht lang genug verfügbar oder lang genug vorhanden, dass wirklich da ein Problem entsteht.
Mhm. Und wie sieht das bei Ihnen im Labor aus?
Da sind die Mengen von Wasserstoff noch geringer. Weil ich meine, ich arbeite ja mit sehr kleinen Modellkatalysatoren. Das heißt, es sind dünne Filme von 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter. Das heißt, das sind extrem geringe Mengen Wasserstoff.
Die der Schuss bei mir gehen die Dachfenster auf. sollten wir wirklich im Labor mal den Fall haben, dass wir mehr als 1,5 Volumenprozent in der Atmosphäre haben, da gehen die Dachfenster einfach auf und da passiert gar nichts. Das ist genau wie der Herr Wagner sagte, das ist so leichtflüchtig, dass Sie eigentlich auch gar keine Verbrennung im Freien hinbekommen, da kriegen Sie eine Verpuffung hin. Wasserstoff im Handling ist sogar sehr viel weniger kritisch als zum Beispiel Benzin oder Diesel.
Trotzdem hatte es vor Jahrzehnten noch ein ambivalentes Image.
Ja, die berühmte Hindenburg.
Genau.
Ja, das ist immer der
Wurde Punkt, immer angeführt.
Ja, aber Sie müssen bedenken, das war ja eine ganz spezifische Situation. Da hat man einen elektrischen Funken durch die damals verwendeten Materialien gehabt. Das hat mit den heutigen Sicherheitsanforderungen oder auch die heutigen Sicherheitseinrichtungen gar nichts mehr zu tun. Bei den Elektrolyseuren ist es so, dass die Compartments, also auf die Seite, wo der Wasserstoff und die Seite, wo der Sauerstoff erzeugt wird, streng getrennt sind. Die sehen sich gar nicht mehr. Und ich habe mehr als 4000 Zündungen mit Wasserstoff gemacht für elektrostatische Untersuchungen. Und ich kann Ihnen sagen, selbst bei 20%, wo ganz viel passieren soll, und diese 20 Millijoule, die es braucht, um den Wasserstoff zu zünden, das kriegen Sie nur, wenn es ganz knalltrocken ist. Sobald ein bisschen Feuchtigkeit in Luft ist, können Sie die elektrostatisch nicht mehr haben. Und wir haben die Feuerwehr immer damit überzeugt, was Wasserstoff angeht. Wir halten ein Streichholz in den Wasserstoffstrahl rein und das wird ausgeblasen. Aber dann nehmen wir einen Platinring und dann brennt es. Also dann gucken die Feuerwehrleute immer ganz überrascht.
Gehen wir nochmal zur Effizienz, sage ich mal, von Wasserstoffprozessen oder von der Elektrolyse. Idealerweise, Sie haben es schon angesprochen, Frau Scheppert, ist es ja schön, wenn wir alle Reaktionsprodukte oder alles, was hinten rauskommt, quasi verwenden können. Wie sehen Sie das, Herr Wagner, wenn wir nicht nur den Fokus auf den Wasserstoff haben, sondern auch auf den Sauerstoff und die Wärme? Kann man alles gut verwenden und optimieren?
Das hat ja eben Frau Scheppert schon relativ gut gesagt. Man kann natürlich auch einen Sauerstoff nutzen. Also einerseits könnte man den jetzt in die Atmosphäre lassen, weil wenn man jetzt im Idealfall wirklich eine Brennstoffzelle mit, was ja, sag ich mal, auch häufig als Wunschdenken gesagt wird, irgendwelche Luftzellen, dass man direkt mit der atmosphärischen Luft arbeiten könnte, dann könnte man das natürlich auch daraus direkt nutzen. Aber noch besser ist natürlich, wenn man den Sauerstoff auch nutzt, beispielsweise in Kläranlagen, dass man den direkt verwendet. Und mit Wärme, da gibt es auch genug Möglichkeiten, die direkt zu nutzen, damit man eben jetzt nicht irgendwie Erdgas verbrennt, um irgendetwas Wärme einzuführen, das heißt, sage ich mal, jetzt eine Heizung zu betreiben, sondern dann direkt die Wärme dann nutzt, um dann eben die Wärme auch als Fernwärme zu nutzen.
Gibt es da Konzepte, das ähnlich wie bei einem Blockheizkraftwerk, dass man da also Strom und Wärme oder Wasserstoff und Wärme quasi kombiniert nutzt, weil halt ein Schwimmbad in der Nähe ist oder ähnliches?
Ja, da versucht man alle Möglichkeiten anzugehen. Sie müssen bedenken, bei einem 1 Megawatt Elektrolyseur haben Sie auch dieselbe Größenordnung. Also wenn Sie 1 Megawatt elektrische Energie machen, haben Sie genauso viel an thermischer Energie zur Verfügung. Es wäre ja schade, wenn man die nicht nutzen könnte. Die ist auf einem relativ niedrigen Niveau. Das ist also keine Hochtemperaturwärme, die Sie auskoppeln können, aber sie langt, um zum Beispiel den Nahfernnetz zu versorgen. Und bei all den Großprojekten, die jetzt gestartet wird, sind wirklich alle drei Teile, die man sich anguckt und die Wärme auch als sehr gutes Produkt für Kälte, für was es sonst alles noch genutzt werden kann. Und gerade auch der Sauerstoff, ich meine, schlimmstenfalls kann man ihn an die Luft ablassen, aber was vielen eigentlich nicht klar ist, dass Sauerstoff viel schwerer zu handeln ist als Wasserstoff. Also die Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Sauerstoff handhaben müssen, sind viel größer als bei Wasserstoff. Und deswegen müssen auch die Elektrolysebauer umdenken und sich Möglichkeiten schaffen, dass wir auch sicher den Sauerstoff nutzen können. Im Moment war es einfach immer Sauerstoff an die Luft, fertig. Das war der einfachste und der sicherste Weg. Und jetzt, wenn wir die Kläranlagen noch bedienen werden, in Mainz wird zum Beispiel so eine Anlage gerade gebaut, da ist es so, dass man sich nochmal den Sauerstoffpfad entsprechend angucken muss.
Sie hat mal gesagt, Frau Scheppert, bei allem, was geplant ist, sollte man einen systemischen Ansatz wählen. Was verstehen Sie darunter?
Ja, häufig, wenn das Thema Energievektor, Energiewende angesprochen werden, dann sprechen die meisten immer von ihrer eigenen Technologie. Was wir aber brauchen, ist die Sektorenkopplung, die Vernetzung der Technologien. An manchen Stellen kann es sinnvoll sein, eine große Batterie hinzustellen. An der anderen Stelle macht es einfach Sinn, dass wir Elektrolyse machen. An der dritten Stelle haben wir einfach eine Wärmepumpe. Also diese ganzen energetischen Erzeugungsverfahren müssen miteinander kombiniert werden und für ein Problem oder eine, sei es ein Quartier, sei es in der Mobilität, immer die beste Lösung für diesen Fall gesucht werden. Es ist nicht mehr so das Schwarz-Weiß, kostet ja nichts, wir können Diesel nehmen, kostet ja nichts, wir können Benzin nehmen, sondern wir müssen wirklich überlegen, wie wir mit der Energie ressourcenschonend und so weiter umgehen. Und da wird verlangt, dass wir uns alle Aspekte angucken. Bei einem Gebäude heißt das, die Wärme zu nutzen. Beim Gebäude heißt es, dass man eine gute Lichtführung hat und den Strom aus zu einer Anlage. Vielleicht ganz konkret, wir haben in Höchst ein Passivhaus-Krankenhaus gebaut. Das heißt, Passivhaus-Standard ist sowieso schon ein bisschen teurer und wir konnten durch eine Brennstoffzelle im 100 kW-Bereich die Brandlasten, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass wir eine Batterie Notfallspeicher haben, dass wir den mit der Abluft dieser Brennstoffzelle versorgen und so die Brandlasten reduzieren können. Also man muss tatsächlich im Ganzen denken und nicht wieder in seinem eigenen Scheibchen, meine Technologie, deine Technologie, nee, die gehören einfach zusammen.
Exakt, das hat man relativ häufig in der Wissenschaft und auch gefühlt, oder mein Gefühl auch in der Gesellschaft, dass immer die Frage aufkommt, wenn man sich damit beschäftigt, ja, glaubst du, dass es dann eher Wasserstoff oder Batterie sein wird und man schon immer wieder denkt, nein, wir brauchen alle Technologien haben ihre Anwendungsgebiete und ihre Vorteile und deswegen wird schlussendlich immer ein Konvolut aus allen notwendig sein.
Gut, was wir natürlich auch in der Gesellschaft haben, ist Wettbewerb. Das heißt, es gibt verschiedene Technologien, verschiedene Ansätze, die miteinander im Wettbewerb sind. Ist da Wasserstoff bislang hinten runtergefallen?
Ja, es gibt doch viele Menschen, die glauben, dass man All Electric machen kann, also alles mit Strom, wobei den meisten gar nicht bewusst ist, was es bedeutet, das System, das elektrische, die elektrische Infrastruktur gerade dort aufzubauen, wo man jetzt zusätzlich Autos laden will oder die Megacharger. Das sind erhebliche Voraussetzungen, die es dann braucht, um diese Technologien in den Markt zu bringen. Infrastrukturen brauchen beide Technologien. Lange war die Idee, ja, da steht Strom, haben wir doch, da müssen wir nichts tun. Jetzt fällt allen auf, das ist gar nicht so. Also ich meine, wenn Sie einen Megacharger nehmen und einen LKW mit einem Megacharger laden müssen, dann müssen Sie mit tiefkaltem, also mit flüssigem Stickstoff, müssen Sie die Leitung kühlen. Mhm. Die energetischen Aufwände sind riesig und das ist auch kein kleines Kabel mehr, was ein Mensch so einfach in die Steckdose stecken kann. Also es ist ein erheblicher Aufwand. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden, aber auch dort sinnvoll, wo setzt man die eine Technologie ein und wo setzt man die andere Technologie ein. Mhm.
Aber wie blicken Sie auf die noch zu erstellende Infrastruktur Richtung Wasserstoff? Also da gibt es ja schon Wasserstoff-Pipelines. Was muss denn noch kommen, damit wir Wasserstoff in den Bereichen Industrie, Haushalte und gegebenenfalls auch Verkehr gut nutzen können?
Also was wirklich toll ist, dass die meisten von Ihnen wissen vielleicht, dass es ein L-Erdgasnetz gab und ein H-Erdgasnetz. Das L-Gas war das etwas energetisch schlechtere Gas und das H-Gas war das gute Gas aus Russland. Und diese L-Gas-Leitungen, weil die Quellen in der Nordsee ausgeschöpft sind, die kann man zu 70% in Wasserstoff umrüsten. Mhm. Das heißt, das geht relativ simpel, da gibt es neue Dichtungen. Und was die wenigsten noch auf dem Schirm haben, wir hatten ja schon mal Stadtgas. Stadtgas hatte ja 52% Wasserstoff in der Leitung. Also das ist eigentlich alles da. Nur die Übertragungsleitung, und dafür wird es ja den European Hydrogen Backbone geben, 53.000 Kilometer, die jetzt in der Planung sind, die umfassen einen großen Anteil an der heutigen L-Gasleitungen. Jetzt weiß man natürlich nicht, was wegen der Ukraine passiert, wie viel davon genutzt wird, um das LNG, also das Liquid Natural Gas, da aufzunehmen. Aber langfristig sind wir da ganz gut ausgestattet. Und ich denke mal, sobald der Wasserstoff erzeugt ist und in der Pipeline ist, dann haben wir ein System wie heute. Jeder kann sich bedienen, in Anführungszeichen, und für seine entsprechenden Zwecke. Mhm.
Gibt es auch einen Wettbewerb? Ich glaube, der Bundeskanzler Scholz hatte kürzlich eine Pipeline von Spanien nach Deutschland angemahnt für das Erdgas.
Es gibt schon eine ganze Reihe von Pipelines, die bereits schon liegen. Es gibt eine, angefangen von der Spitze von Italien, die sind eigentlich alle schon vorgemacht, über Bozen bis Frankfurt. Dann gibt es eine von Portugal über Spanien zu uns. Die Spanier und die Portugiesen waren bisher noch nicht so angeschlossen an das Erdgasnetz. Das wird jetzt aber kommen, weil die können natürlich mit ihrer Windenergie, die sie produzieren, und mit der Solarenergie, die sie haben, ganz viel tatsächlich Wasserstoff produzieren. Das werden wohl die Wasserstoffproduzenten auch mit in Europa werden. Also das ist eigentlich alles da. Das ganze System ist eigentlich auch schon durchdacht und auch geplant. Und das Schöne ist im Gegensatz zu den Stromleitungen, wenn Sie dran denken, die Südlink, die soll ja 2028 fertig werden, diese Stromleitung. Mhm. Die hat ja immer das Problem mit dem Wegerecht. Und das haben die Erdgasleitungen nicht, weil wo eine Erdgasleitung ist, darf ich eine zweite dazulegen. Das heißt, die Erdgasleitungsbauer haben Wegerecht und die haben nicht diese Auseinandersetzung, darf ich das jetzt bauen oder darf ich das nicht bauen.
Genau, gehen wir nochmal vom großen Bild ins kleine Labor von Ihnen, Herr Wagner. Mhm. Nehmen Sie uns mal mit und sagen Sie, was Sie da so machen, wie Ihr Tagesablauf ausschaut. Mit was beginnen Sie?
Ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich dann doch nicht so einen eintönigen Tag habe. Bei mir im Projekt ist es, sag ich mal, relativ konsekutiv, weil diese Poren, die ich eben angesprochen habe, die erzeuge ich durch ein selbst hergestelltes Polymer. Deswegen bin ich auch, sag ich mal, viel in der Polymersynthese selbst tätig. Aber ansonsten ist dann der Gedankengang, die Dünnfilme herzustellen aus einer sogenannten Precursor-Lösung. Das heißt, wir haben dann ein Iridiumchlorid, was wir dann gelöst haben in Ethanol beispielsweise und dazu dann das gelöste Polymer geben. Und das wird dann während des Verdampfens, bildet das Polymer einerseits Micellen, das heißt so kleine Kügelchen, die kennen wir vielleicht irgendwie von den Tensiden oder so die Waschwirkung oder so. Das heißt, diese kleinen Kügelchen, die ordnen sich dann in der dichten Packung während der Verdampfung des Lösemittels an. Und wenn wir dann den Dünnfilm hochheizen, erhalten wir dann diesen porösen Dünnfilm. Und da untersuche ich dann, oder das ist dann mein Tagesablauf dann eher verschiedene Polymere einzusetzen, dadurch dann verschiedene poröse Filme zu erhalten und die dann mit verschiedenen Charakterisierungsmethoden zu untersuchen und zu gucken, wie aktiv und wie stabil sind die.
Und die Katalysatoren befinden sich dann in den Poren oder auf der Oberfläche?
Ja, die sind quasi das gesamte poröse System bildet den Katalysator, wobei da habe ich auch noch eine andere Idee, einen Ansatz, den ich verfolge, weil es geht ja jetzt in meiner Arbeit, ich arbeite immer noch mit Iridiumdioxid, was ja das problematische Material ist. Was aber der Vorteil von diesem Porensystem ist, dass ich auch das ganze Material sinnvoller nutze. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal das durchrechnet, ich habe jetzt einen 1 cm mal 1 cm Film und nutze jetzt wirklich nur die Oberfläche, die oben drauf liegt, dann hat man schlussendlich 1 Quadratzentimeter benutzt, also wirklich verfügbare Fläche für die Katalyse, wobei ich 120 Mikrogramm Material brauche. Wenn ich jetzt aber Poren einführe, und da reden wir typischerweise von Porositäten von 50%, das heißt 50% des Volumens sind Luft und der Rest ist Material, dann hat man typischerweise Oberflächen von 60 Quadratzentimeter, aber nur die Hälfte des Materials. Das heißt 60 mal mehr Oberfläche, aber nur die Hälfte des Materials. Und dann, sag ich mal so, der finale Schritt, den ich dann plane, weil wenn wir uns jetzt mal, sag ich mal, in einer Metapher uns vorstellen, ein kompakter Film wäre jetzt ein Haus, ein Mehrfamilienhaus, und wir nutzen jetzt nur das Dach für die Katalyse. Jetzt führe ich diese Poren ein, damit ich eine möglichst große zugängliche Oberfläche habe. Das heißt, ich nutze jetzt jede Innenwand in diesem Gebäude noch mit. Ja. Dann ist jetzt die Frage, ja gut, muss denn wirklich die gesamte Wand aus Iridiumdioxid sein? Reicht es nicht, wenn die Tapete nur aus Iridiumdioxid ist? Genau. Und dann ist genau der Ansatz, dass ich jetzt irgendwas Nichtkritisches nehme, beispielsweise Kohlenstoff, und dann den porös gestalte, weil der auch leitfähig ist, und dann einfach darauf eine ganz dünne Schicht Iridiumdioxid abscheide, was bei uns am ZFM mit der Atomlagenabscheidung möglich ist, und dann quasi mit einer sehr, sehr dünnen Schicht schlussendlich im Idealfall den gleichen Effekt erziele. Mhm. Und das sage ich mal, um jetzt ein paar Zahlen zu nennen, da hätten wir im Idealfall 95% weniger Iridiumdioxid als in dem wirklich dichten Film.
Kann man das dann auch in der Effizienz ummünzen? Das heißt, auch die Wasserstoffausbeute wäre dann...
Die wäre tatsächlich gleich, sage ich mal. Also jetzt, dadurch, dass ja Iridiumdioxid ja trotzdem noch verbaut ist, das heißt, die intrinsische, also die eigentliche Aktivität oder Effizienz des Prozesses wird nicht erhöht. Aber dadurch, dass ich das Material, sage ich mal, in Anführungszeichen effizienter nutze, habe ich dann quasi insgesamt mehr erzeugt, wohl aber mit weniger Material.
Welche Rolle spielt das ZFM in Ihren Forschungsarbeiten?
Im Grunde eine sehr wichtige, wenn nicht sogar ein Stück weit das Fundament, weil ich kann viel machen in meinem Labor, aber ohne die Charakterisierungsmethoden kann ich nicht viel damit anfangen. Das heißt, die ganzen benutzten Geräte, wenn ich das mal aufzählen würde, Elektronenmikroskopie, Atomlagenabscheidung, Röntgenpulverdiffraktometrie und so weiter und so fort, das sind alles Methoden, ohne die meine Forschung nicht funktionieren würde. Und von daher ist dieser wirklich der barrierefreie Zugang zu allen möglichen Geräten hier, sowohl in der Physik als auch in der Chemie, extrem hilfreich für mich. Mhm.
Frau Scheppert, wie blicken Sie als Externe quasi auf das ZFM?
Neidisch. Und zwar, was mich hier fasziniert, ist, dass interdisziplinär eine Reihe von Instrumenten da ist, die tatsächlich für oberflächenanalytische Verfahren eingesetzt werden kann, für Batterieforschung, für Postmortemforschung von Membranen. Das finde ich ganz spannend. Und ich finde auch, wie die Kollegen hier zusammenarbeiten mit dem freien Zugang in diesen ganzen Gerätepark, tatsächlich einmalig für Hessen, und finde, das ist eine tolle Sache. Mhm.
Herr Wagner, wie sind Sie denn überhaupt zur Elektrolyse gekommen? Ein Verfahren, was schon 100 Jahre
erforscht wird. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich hatte immer während meines Studiums gesagt, oder eigentlich schon während der Schule, alles, sobald die Elektronen mit ins Spiel kamen in der Chemie, habe ich das überhaupt nicht gemocht. Schlussendlich promoviere ich jetzt aber doch da drauf. Das ist ein Stück weit dazu gekommen. Ich kam eigentlich ursprünglich aus der heterogenen Katalyse, und dann hatten wir überlegt, ja okay, welches Material ist eigentlich nochmal eine Ecke spannender, und da hier der Professor Over, mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten, der sich damit beschäftigt, mit Elektrokatalyse, kam es ein Stück weit, sag ich mal, in Kooperation dann, hier wollen wir nicht daran forschen, und so kam ich dann schlussendlich hierzu.
Schön, im Ausklang des Podcasts formulieren wir häufig Wünsche, was wir gerne erfinden wollen. Jetzt haben Sie einen Wunsch frei. Was würden Sie gern als Materialwissenschaftlerin, als Materialwissenschaftler erfinden? Was fehlt in dieser Welt?
Also, sagen wir, schwierig zu sagen, was fehlt. Also sagen wir mal, ich würde mir wünschen, dass meine Forschung irgendwann auch mal die Welt vorantreiben könnte oder irgendwie voranbringen könnte. In dem Fall, in einem sehr speziellen Fall, dass ich einen Katalysator hätte, der jetzt wirklich sehr umweltschonend ist und sehr effizient die Wasserspaltung gewährleisten kann.
Mhm.
Birgit Schippert.
Mein Wunsch an der Stelle ist, wir wissen, dass wir ganz aktiv was fürs Klima tun müssen. Und ich würde mir wünschen, dass diese ganzen politischen Vorbehalte, dieses Wenns und Abers und vielleicht und doch und dann wieder in die alten Strukturen zurückverhalten, dass wir das endlich überwinden und ganz straightforward tatsächlich die Technologien, die der Herr Wagner verbessert und ich in die Großserie einführe, zum Erfolg führen können.
Prima. Und das war auch schon unser Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen.
Vielen Dank für die Einladung.
Lysander Wagner, Doktorand am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Vielen Dank und viel Erfolg mit Ihrer Promotion.
Vielen Dank.
Frau Professorin Birgit Schepard von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Vielen Dank und viel Freude, neue Wege Richtung Wasserstoff zu gehen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de/zfm oder auf verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Gießen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen, am einfachsten an die E-Mail-Adresse info@lama.uni-gießen.de. So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer,
Lysander Wagner
und Birgit Schippert.
Und an der Technik
Martin Güngerich. Materials World, der Podcast des ZFM.